SRF 1.
Uhr, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Rendezvous mit diesen Themen. Frankreich hat begonnen, seinen größten Slum zu räumen, den sogenannten Dschungel von Calais. Wahlerfolg sieht anders aus. Die CVP und ihr Chef Gerhard Pfister auf der Suche nach einem Parteiprofil mit Ecken und vielleicht auch Kanten.
Wir wollen ausdeutschen, was CVP heißt. Wir wollen eine eigenständige christlich-demokratische Politik machen. Das ist genau das, was wir tun.
Nachlese zu den CVP-Niederlagen im Aargau und in Basel. Schon wieder Zürich. Ein Stromausfall legt Teile der Stadt lahm. Was ist dort los mit dem Strom? Und um 13 Uhr, der Rocker kann das Duzen nicht lassen.
Ich schaue es nicht als Respektlosigkeit an, ich tue die einfach auch duzen. Oder? Also, sorry.
Das Tagesgespräch
dass das deklariert ist.
Das Tagesgespräch ist normalerweise Sitz, aber wir haben auch schon beim Schwingerkönig mal eine Ausnahme gemacht.
Ja, ich kann es einfach nicht.
Heute wird Chris von Rohr 65 und ist darum unser Tagesgespräch um 1. Ein Rendezvous mit Simon Loy. Guten Mittag. 6.000 bis 8.000 Flüchtlinge hausen in Calais in Zelten, Verschlägen, Behausungen. In der Hoffnung, es von hier aus nach Großbritannien zu schaffen. Am Morgen hat Frankreich begonnen, das Flüchtlingscamp, den sogenannten Dschungel, systematisch zu räumen. Aus Paris, Charles Lieber.
Die ersten Busse verließen Calais kurz nach 8 Uhr heute Morgen. Die dort gestrandeten Flüchtlinge konnten zwischen zwei Regionen in Frankreich wählen, in denen sie in den kommenden Monaten untergebracht werden. Zu Hunderten standen sie am provisorischen Bushangar an, einige persönliche Gegenstände im Koffer oder Rucksack, welche Hilfsorganisationen in den letzten Tagen in großer Zahl verteilt hatten. Seit Wochen haben die Behörden und Hilfsorganisationen die Räumung vorbereitet. Das erklärt die relative Ruhe aller Beteiligten heute Vormittag. Die schwierigen hygienischen Verhältnisse im Lager von Calais, Spannungen unter den Flüchtlingen, der bevorstehende Winter, keine Aussicht nach Großbritannien zu gelangen, das hat viele Menschen überzeugt, eine Alternative ins Auge zu fassen. Diese sollen die Flüchtlinge in einem der rund 280 Aufnahmezentren finden. Dort wollen die Betreuerinnen und Betreuer versuchen, die Flüchtlinge zu überzeugen, in Frankreich ein ordentliches Asylgesuch zu stellen. Viele Flüchtlinge werden ihren Plan, nach Großbritannien zu gelangen, freilich nicht aufgeben. Frankreich bleibt für sie eine Zwischenetappe. Darum befürchten Hilfsorganisationen, dass sich kleine Gruppen von Migranten weiterhin in der Region um Calais verstecken werden, um sich mit oder ohne Schlepper in einen Lastwagen zu schmuggeln, um so den Ärmelkanal doch noch zu überqueren. Die kommenden Tage und Wochen werden nun zeigen, ob das Mahnmal Calais tatsächlich Geschichte werden kann, so wie sich das die französischen Behörden wünschen.
Nun weitere Nachrichten des Tages mit Nina Gigax und da geht es zuerst um CETA.
Im Streit um das Freihandelsabkommen CETA bleibt die belgische Provinz Wallonien hart. Der wallonische Parlamentspräsident André Antoine sagte, es könne heute kein Ja zum Abkommen geben. Dafür brauche es mehr Zeit. Vernünftig wäre Ende Jahr, sagte der Parlamentspräsident. EU-Ratspräsident Donald Tusk fordert von Wallonien jedoch ein Ja zu CETA bis heute Abend. Am Donnerstag soll das Abkommen mit Kanada unterschrieben werden. Dazu braucht es die Zustimmung aller 28 EU-Staaten inklusive der belgischen Provinzen. Die Konzentration des Treibhausgases Kohlendioxid in der Atmosphäre erreicht Rekordwerte. Gemäß Angaben der Weltorganisation für Meteorologie wurde die CO2-Konzentration von 400 Teilchen pro Million in diesem Jahr bereits mehrfach überschritten. Grund für die neuen Rekordwerte sei unter anderem das Klimaphänomen El Niño. Dieses habe Dürren verursacht, wodurch Pflanzen, Wälder und Ozeane weniger CO2 aufnehmen könnten. CO2 entsteht vor allem bei der Verbrennung fossiler Energieträger wie Öl, Kohle und Gas. Türkische Soldaten haben in Irak damit begonnen, Stellungen der Terrormiliz IS nahe Mosul anzugreifen. Der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim teilte mit, die Türkei habe auf Bitten kurdischer Peschmerga-Kämpfer eingegriffen, mit Artillerie und Panzerfeuer. Gemäß Berichten von Nachrichtenagenturen sind rund 700 türkische Soldaten in der Nähe von Mosul stationiert. Der irakische Premierminister Haider al-Abadi hat den türkischen Streitkräften mehrfach untersagt, an der Offensive auf Mosul teilzunehmen. Zuletzt nach einem Treffen mit US-Verteidigungsminister Ashton Carter. Die Iraker schafften das alleine, sagte al-Abadi. Die Gefechte in der syrischen Großstadt Aleppo gehen weiter. Der russische Vizeaußenminister sagte, die Waffenruhe sei am Samstag zu Ende gegangen und vorerst sei keine weitere vorgesehen. Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen teilte mit, während der mehrtägigen Waffenruhe sei keine Hilfe zur eingeschlossenen Bevölkerung von Aleppo gelangt. Die Lage sei zu unsicher gewesen. Zur Behandlung der Verletzten in der Stadt würden grundlegende Materialien fehlen. Die Aktie des Basler Agrochemiekonzerns Syngenta ist am Morgen vorübergehend über 8% gefallen. Anleger fürchten offenbar, dass die Übernahme durch das chinesische Chemieunternehmen ChemChina scheitern könnte. ChemChina hatte bekannt gegeben, keine Zugeständnisse machen zu wollen, die sowohl die Wettbewerbsbehörde der EU Bedenken angemeldet hatte. ChemChina hatte die Übernahme von Syngenta für 43 Milliarden Dollar im März angekündigt. Mehrere Wettbewerbsbehörden müssen aber noch zustimmen. Das Wetter. Im Süden und am Nordrand der Schweiz ist es oft bewölkt und lokal regnet es. In den anderen Regionen ist es trotz einigen Wolken oft sonnig. Die Temperatur erreicht 12 bis 16. Mit kräftigem Föhn gibt es bis 22 Grad.
Nach der Niederlage bei den nationalen Wahlen vor einem Jahr übernahm Gerhard Pfister das Parteipräsidium der CVP und damit die Aufgabe, die mit der Partei wieder auf Kurs zu bringen. Doch bis jetzt harzt es. Bei den kantonalen Wahlen setzte es am Wochenende in den Kantonen Basel-Stadt und Aargau erneut Niederlagen ab. Was nun, Herr Pfister? Der Bericht von Lukas Schmutz.
Nein, natürlich ist Gerhard Pfister nicht zufrieden, doch angesichts der Prognosen sei er auf sehr viel Schlimmeres vorbereitet gewesen.
Ich stelle aber fest, dass die Vorausschauen bei beiden Kantonen für die CVP äußerst schlimm waren und sehr viel schlimmer, als sie jetzt herausgekommen sind. Das konnten wir abwenden durch einen engagierten Wahlkampf.
Seit einem halben Jahr führt Gerhard Pfister die CVP. Deshalb sagt er, es sei ganz klar zu früh, um den Reformprozess zu beurteilen. Immerhin, sagte er, habe er
Medienaufmerksamkeit generiert wie noch selten. Wir haben Debatten lanciert, wir haben Debatten bestimmt. Das ist für eine Mittepartei schon ein großer Erfolg und diesen Weg werden wir fortsetzen.
Zum Beispiel hat er eine Wertedebatte lanciert und versucht, die christliche Tradition der Partei neu zu beleben. Dass er dies in scharfer Abgrenzung zum Islam tat, hat Widerspruch provoziert, sogar in der eigenen Partei. Die Basler Präsidentin meint, die CVP sollte die Finger von dieser Wertedebatte lassen, das sei nicht zeitgemäß. Gerhard Pfister meint dazu,
es ist klar, dass für eine CVP in Basel, wo wir über 60% Konfessionslose haben, es noch etwas anspruchsvoller ist, die CVP zu positionieren.
Pfister will an der Wertediskussion also festhalten, denn
wir wollen ausdeutschen, was CVP heißt. Wir wollen eine eigenständige christlich-demokratische Politik machen. Das ist genau das, was wir tun.
Der Politologe Daniel Boxler hat allerdings Zweifel, ob das funktionieren kann.
Das Erfolgsmodell der CVP in den letzten 100 Jahren, sich an der katholischen Identität zu orientieren, ist ein Auslaufmodell, aber ein Ersatz ist nicht gefunden.
Doch Pfister sieht die Wertediskussion vor allem als Möglichkeit, sich gegenüber der SVP abzugrenzen.
Es geht darum, dass wir die Ärmste und Sorgen und die Nöte der Bevölkerung aufnehmen, dass wir sie thematisieren und dass wir eigenständige Antworten dazu finden.
Und auch Politologe Boxler meint, in den konservativen Stammlanden der CVP könnte das durchaus erfolgreicher ausfallen als jetzt in Basel oder im Aargau.
Es wäre schon sehr spannend zu sehen, wie dieser Kurs in Stammlanden der CVP abschneidet.
Auf die Stammlande setzt Pfister auch aus einem zweiten Grund. Auch beim Versuch, die CVP gegenüber der FDP stärker noch als Wirtschaftspartei zu positionieren, hat er die Stammlande im Visier.
Die CVP ist mindestens in den Stammlanden schon lange eine Wirtschaftspartei. Sie steht der Wirtschaft und dem Gewerbe sehr nahe. Es geht auch hier, auch in Abgrenzung zur FDP, nicht darum, ein Thema nicht zu behandeln, nur weil eine andere Partei es behandelt.
Doch ob Wertediskussion, Wirtschaftspolitik oder auch die Europafrage, die Position in der Mitte bleibt problematisch. Daniel Boxler beschreibt sie so.
Es ist klar, dass die CVP unter Druck steht von beiden Seiten und egal was sie macht, sie wird auf der einen oder anderen Seite gewisse Wähler enttäuschen müssen.
Pfister will sich Zeit lassen, um im Druck von links und rechts zu bestehen. Für ihn sind die eidgenössischen Wahlen 2019 der eigentliche Prüfstein. Doch bis dahin wird er Zwischenerfolge brauchen, namentlich bei Kantonswahlen in den Stammlanden. Im November zum Beispiel findet eine in Freiburg statt. Das wird der nächste Pfister-Test.
Und wir bleiben noch kurz bei den Wahlen. Monatelang war in Basel von der Wende die Rede, dass die bürgerlichen Parteien wieder die Mehrheit im Regierungsrat stellen könnten. Doch gestern jubelten die Linke und die Grünen, die sehr wahrscheinlich an der Macht bleiben werden. Dabei ging gestern etwas unter, dass im Parlament eine bürgerliche Partei am meisten zugelegt hat, die liberaldemokratische Partei LDP. Eine Partei, die vor 100 Jahren noch einen Bundesrat stellte, die es mittlerweile aber nur noch in Basel gibt. Patrick Künzle über den Höhenflug eines Basler Unikums.
Schon unzählige Male ist der Basler LDP der Untergang prophezeit worden. Als vor 8 Jahren die gesamtschweizerische LDP mit der FDP fusionierte, schien es nur noch eine Frage der Zeit, bis es auch in Basel zu einer Fusion kommt. Doch nun ist alles anders. Die LDP ist die Siegerin der Basler Wahlen. Sie stellt nun, zusammen mit der SVP, die grösste bürgerliche Fraktion im Kantonsparlament und hat die FDP klar distanziert. Wie erklärt sich dieser Erfolg? Konradin Kramer, der neu gewählte LDP-Regierungsrat, vermutet, seine Partei profitiere davon, dass sie ein Sonderfall sei.
Diese spezifische basel-liberale Art, die eben nicht an den Extremen politisiert, sondern klar bürgerlich ist, aber auch bereit ist, Kompromisse zu finden, am Konsens auch interessiert ist, dass diese Partei bei den Wählerinnen und Wählern ein gutes Echo hatte und dass die Arbeit jetzt, diese Kompromissarbeit eben auch honoriert wurde.
Kompromissfähigkeit ist das eine. Die Partei versteht sich aber auch klar abzugrenzen. Zum Beispiel beim großen bürgerlichen Schulterschluss mit der SVP, der nach 12 Jahren wieder eine bürgerlich dominierte Regierung hätte bringen sollen. Die Liberalen machten bei diesem Schulterschluss zwar mit, sie betonten aber eben auch ihre Differenzen zur SVP. So schrieb der abtretende LDP-Regierungsrat Christoph Eimann in einem vielbeachteten Zeitungsartikel, er wolle sich nicht von der SVP-nahen Basler Zeitung vorschreiben lassen, welche Politik er zu machen habe. Diese Eigenständigkeit der LDP sei der Grund für ihren Erfolg, sagen denn auch Außenstehende wie der grüne Basler Regierungspräsident Guy Morin.
Ja, sie sind ja in Basel als einzige liberale Partei noch eigenständig. Haben sich vielleicht klarer von der SVP abgegrenzt als andere Parteien wie die FDP oder die CVP. Sie treten auch für ökologische Anliegen ein in Basel gegen Atomkraftwerk. Das hilft alles.
Der Erfolg der LDP bei den Basler Wahlen ging denn auch auf Kosten der anderen bürgerlichen Parteien. Das hat auch damit zu tun, dass die LDP die profilierteren Politiker hat. Jahrelang war Erziehungsdirektor Christoph Eimann der Erfolgsgarant der Partei und nun hat der neu gewählte Regierungsrat Konradin Kramer einen guten Start hingelegt. Die LDP ist die älteste Partei im Kanton und entsprechend verankert im gehobenen Bürgertum und im Teig. Die LDP könne daher wie keine andere Partei die lokalpatriotische Karte spielen, sagt Parteipräsidentin Patricia von Falkenstein.
Wir haben natürlich auch den Vorteil, dass durch das es uns nur in Basel-Stadt gibt, wir nicht Rücksicht nehmen müssen auf eidgenössische Angelegenheiten. Wir können wirklich auf die Politik, die in Basel-Stadt stattfindet, eingehen und hier sagen, was wir wollen und was wir wirklich finden. Und das ist sicher ein Vorteil.
Und beim aktuellen Höhenflug der LDP ist denn auch eine Fusion mit der FDP in Basel auf absehbare Zeit kein Thema mehr.
Und Sie hören Rendezvous mit diesen Themen bis 13 Uhr. Wenn der Backofen daheim plötzlich Webseiten attackiert, dann haben wir und viele andere ein Problem. Die Nervensäge von vorne links, wie der Journalist Matthew Lee mit seiner Bissigkeit die UNO stichelt. Doch zuerst, wenn in Zürich schon wieder viel weniger geht als sonst. Kein Licht, nämlich in Büros, Läden und Wohnungen, die Verkehrsampeln schwarz. Schon wieder ist heute Morgen in mehreren Zürcher Stadtteilen der Strom ausgefallen. Bereits Anfang September kam es in der Innenstadt zu 2 größeren Stromausfällen. Blackouts scheinen sich in Zürich zu häufen. Die Reaktionen darauf fallen zum Teil harsch aus. Nur noch peinlich sei das, heißt es. Und es wird kritisiert, das Zürcher Stromnetz sei instabil. Ob dem wirklich so ist und was es braucht, um eine Großstadt wie Zürich mit Strom zu versorgen, wollte Zürich-Korrespondent Christoph Brunner wissen.
Die Treppe hinter der Eingangstür führt 15 Meter unter Boden, hinab ins Unterwerk Hönkerberg, eines der ältesten des Stadtzürcher Elektrizitätswerks IWZ. Man fühlt sich wie in einer großen Zivilschutzanlage. Aber dann schließt Benedikt Löpfe, zuständig fürs EWZ-Verteilnetz, die verschiedenen Türen auf. Die unzähligen Transformatoren hinter Sicherheitsgittern, die dicken Stromkabel und die Kontrollbildschirme zeigen, dieser Ort ist wichtig für das Zürcher Stromnetz.
Also das Unterwerk ist so ein bisschen wie eine Autobahnknoten. Und darum ist auch, wenn da etwas passiert, da merken es viele Leute.
Im Unterwerk Hönkerberg wird der Strom für gut 15.000 Stadtzürcher Haushalte aufbereitet. Abgesehen vom konstanten Brummen des Stroms ist es ruhig und menschenleer. Die Zeiten sind schon lange vorbei, als noch in jedem Unterwerk Mitarbeiter des IWZ manuell die Zürcher Stromversorgung überwachten. Heute ist alles computergesteuert. Die Mitarbeiter der Leitstelle in der Stadt könnten so direkt aufs Netz im Unterwerk zugreifen, sagt Benedikt Löpfe.
Alles, was in einem Unterwerk passiert, sehen wir. Wenn es in Quartier rausgeht, in Trafostationen, dann müssen wir vor Ort gehen und schauen, was passiert ist.
Und passieren kann viel auf diesem Weg vom Untergrund hinauf. In der Vergangenheit haben mehrmals Wildtiere wie Eichhörnchen, Marder oder Siebenschläfer Leitungen in den Außenanlagen eines Unterwerks berührt und so Kurzschlüsse ausgelöst. Andere Stromausfälle gab es, weil Pflanzen durch Lüftungsschlitze gewachsen sind. Auf solche Natureinflüsse reagierte das IWZ, indem es zum Beispiel heikle Leitungen ummantelte. Rund die Hälfte der Stromausfälle gehen aber auf das Konto von Bauarbeitern, die eine Leitung im Untergrund beschädigen, erzählt Benedikt Löpfe.
Am schlimmsten sind die Tage vor der Ferie, wenn dann jeder Bauarbeiter die Arbeit will fertig machen, bevor er in die Ferie geht. Dort haben wir so eine leichte Erhöhung meistens.
Hier spüre das Stadtzürcher Elektrizitätswerk, dass in der Stadt Zürich viel gebaut werde. Weitere Störungen treten auf, wenn Transformatoren überhitzen oder Hochspannungskabel durchbrennen. Materialschäden dieser Art machen ein Viertel der Stromausfälle aus. Um dies möglichst zu verhindern, ist das EWZ verpflichtet, seine Anlagen regelmäßig zu warten.
Wir haben einen Wartungszyklus. Für jede einzelne Komponente gibt es einen Zyklus. Der kann jährlich sein, fünfjährlich sein, zehnjährlich sein, wo man die überprüft. Das müssen wir auch dokumentieren, das müssen wir im Starkstrominspektorat auch abgeben. Also das wird alles überprüft, dass man das auch macht. Aber eben irgendeine Komponente kann man den Geist aufgeben und dann kann es einen Fehler geben.
Insgesamt fiel der Strom in der Stadt Zürich letztes Jahr 108 Mal aus. Das klingt nach viel. Die Zahlen der Eidgenössischen Elektrizitätskommission zeigen aber, Zürich ist nicht stärker von Stromausfällen betroffen als andere Städte. In den letzten 5 Jahren beispielsweise waren die EWZ-Kunden im Schnitt 10 Minuten im Jahr ohne Strom. Der schweizweite Wert liegt bei 16 Minuten. Den Vorwurf, das Zürcher Stromnetz sei instabil, lässt Benedikt Löpfe deshalb nicht gelten. Natürlich seien Stromausfälle immer ärgerlich für die Kundinnen und Kunden. Er habe aber kein Verständnis für gehässige Telefonanrufe, wie sie das EWZ während des letzten Stromausfalls Anfang September erhalten habe.
Da hat es dann zum Teil schon deftige Reaktionen drin. Wörter wie Arschlöcher, die gefallen sind und unfähig. Und ja, eben, es hat niemand extra gemacht. Es war auch da wieder ein technischer Defekt gewesen. Ich glaube, unseren Leuten kann man da keinen grossen Vorwurf machen. Und das tut schon weh.
Fällt der Strom mal aus, brennen bei manchen Leuten die Sicherungen durch.
Die Heizung mit dem Smartphone steuern, das schlafende Baby mit einem Babyphone überwachen, von der Arbeit aus schnell nachschauen, was noch im Kühlschrank ist. Schöne neue Internetwelt der Dinge. Das ist die eine Seite, die praktische. Und darob vergisst man nur allzu schnell, dass all die Geräte, die bei uns zu Hause am Netz hängen, auch infiziert und missbraucht werden können. Wie jeder Computer, der mit dem Internet verbunden ist. Passiert ist ein solcher Missbrauch im ganz großen Stil am Freitag-Samstag. Da haben Hacker mit unseren Kühlschränken und Babyphones wellenartig beliebte Webseiten und Internetdienste wie PayPal, Netflix und Spotify attackiert und eben dann auch lahmgelegt. Ich fragte Jörg Tschirren von der SRF IT-Redaktion, wie geht eigentlich eine solche Attacke vonstatten?
Technisch ist es eigentlich ein simpler Angriff. Konkret läuft er so, dass ein Server mit derart vielen unnützen Anfragen überlastet wird, dass die Webseite dahinter dann für den normalen Nutzer gar nicht mehr erreichbar ist. Und diese unnützen Anfragen, die gingen in diesem Fall von Geräten aus, die an das Internet angeschlossen sind, wie Kühlschränke zum Beispiel, aber auch digitale Videorekorder oder Überwachungskamera, also alles Geräte, die dann das sogenannte Internet of Things bilden.
Ist das auch das Neue, ist das die neue Dimension, dass eben das Internet der Dinge mit einbezogen wird?
Ja, in der Regel gehen solche Angriffe eigentlich von PCs aus. Also PCs werden für Attacken benutzt, indem sie durch Schadsoftware infiziert werden und dann quasi als Heer von Computern von den Hackern aus der Ferne gesteuert werden können. Die Attacke vom Wochenende war allerdings nicht die erste, für die auch das Internet of Things benutzt wurde. Schon vor einem Monat wurde der Computersicherheitsforscher Brian Krebs so angegriffen. Kurz danach machte der Hacker den Code öffentlich, den er für den Angriff gebraucht hatte, und jedermann mit den entsprechenden Kenntnissen, und die müssen nicht einmal so groß sein, jedermann mit den entsprechenden Kenntnissen könnte nun selber so eine Attacke orchestrieren.
Also um das klarzustellen, ich war es nicht, Sie waren es nicht, wer war es dann?
Das weiß man im Moment noch nicht. Es ist auch nicht bekannt, ob der Angriff mit erpresserischen Forderungen verbunden war. Ein Vertreter der amerikanischen Sicherheitsbehörden, es waren ja amerikanische Webseiten betroffen, der wird zitiert mit der Vermutung, es hätte sich bloß um Internetvandalismus handeln können. Das ist möglich, denn dank der Schadsoftware, die eben das Internet of Things für Angriffe einbindet, braucht es nicht mehr die Ressourcen, die für klassische Attacken nötig waren. Also es könnte jetzt einfach ein einzelner Hacker oder eine Gruppe von Hackern gewesen sein, die da mal ausprobieren wollten, was machbar ist.
Merken wir denn daheim etwas, wenn sich unsere Haushaltgeräte, die eben mit dem Internet verbunden sind, an solchen Hackerattacken beteiligen?
Nein, das ist das Problem. Man ist sich oft gar nicht bewusst, dass ein eigenes Gerät für so einen Angriff benutzt wird. Man merkt es selber nicht, weil das Gerät weiterhin ganz gewöhnlich funktioniert. Es schickt zwar massenhaft unnütze Anfragen an einen Server, aber selber merkt man so etwas gar nicht, weil eben nicht so einfach wie beim PC kontrolliert werden kann, was mit dem Gerät los ist, weil es keine einfach zu bedienende Benutzeroberfläche gibt, das zu sehen.
Die Bedienung ist das eine, der Schutz ist das andere. Sind denn diese Geräte nicht auch geschützt durch Passwörter zum Beispiel?
Es gibt Hersteller, die sich da Mühe geben, den Schutz hochzuhalten. Viele machen es eher schwer. Also wer verhindern will, dass ein eigenes Gerät für einen Angriff benutzt wird, der muss unbedingt den Benutzernamen, das Passwort ändern, mit dem man Zugriff aufs Gerät hat, und nicht die vom Hersteller vorgegebenen Einstellungen nehmen und auch schauen, dass das Gerät immer mit Software-Updates auf dem neuesten Stand gehalten wird.
Also, wir haben gelernt, Hacker können unsere Haushaltgeräte missbrauchen, um Webseiten lahmzulegen. Sie können ja aber auch uns attackieren, Beispiel Babyphone.
Das Babyphone ist ein Beispiel, oder auch die Videokameras, die jetzt bei diesem Angriff zum Einsatz kamen. Also die Hacker können die dann quasi gegen uns wenden und uns mit unseren eigenen Geräten ausspionieren. Und eben wenn man sich dagegen schützen will, Passwort und Login-Daten ändern. Aber wie gesagt, das ist nicht immer so einfach möglich.
Nun sind wir ja mittendrin in der vierten industriellen Revolution. Die Industrie ist immer vernetzter, auch eben übers Internet. Was bedeuten nun solche Attacken für die Zukunft, für diese Revolution?
Ich glaube, man muss sich einfach bewusst sein, dass das, was ans Internet angeschlossen ist und das Internet benutzt, um zu kommunizieren, auch aus dem Internet angegriffen werden kann. Und das ist natürlich auch bei Industrieanlagen der Fall. Allerdings ist das dort den Betreibern natürlich bewusst. Also die schauen sehr stark, dass ihre Anlagen gesichert sind. Schlussendlich handelt es sich einfach um ein Katz-und-Maus-Spiel. Also ein Betreiber einer solchen Anlage will einem Angreifer immer einen Schritt voraus sein und versuchen, allfällige Lücken in der Sicherheit zu schließen. Kein System, das ans Internet angeschlossen ist, kann endgültig sicher sein. Also es gibt immer Lücken, und da geht es einfach darum, schneller zu sein als ein Angreifer und solche Lücken zu schließen.
Das sagt IT-Redaktor Jörg Tschirn im Rendezvous am Mittag auf SRF 1, 2, 4 News und der SRF Musikwelle. Die Sendung hören können Sie auch auf Ihrem Smartphone, praktisch mit der SRF-App. 12 Uhr und gleich 54 Minuten. Er ist unbequem, mühsam manchmal, hält den Finger auf die wunden Punkte. Der langjährige UNO-Korrespondent Matthew Lee. Es heißt, und das ist vermutlich nicht einmal übertrieben, er kenne die Vereinten Nationen besser als selbst Generalsekretär Ban Ki-moon. Auf Lies Webseite erfährt man mehr über die UNO als überall sonst. Vor allem auch Dinge, die andere lieber verschweigen. Und das ist spannend, gerade jetzt, da sich die Weltorganisation in einer Umbruchphase befindet. Zum heutigen Tag der UNO hat Fredrik Steiger den aufsässigen Amerikaner getroffen.
Der Mann, den Sie fürchten, sieht harmlos aus. Er sitzt fast immer vorne links im Pressesaal der UNO. Blaues Hemd, zurückgekrempelte Ärmel, Laptop auf den Knien. Schon hebt er wieder die Hand für eine Frage an den UNO-Chefsprecher.
Mr. Lee, sure. I wanted to ask on Yemen on a couple things on timeframes. One, in the statement that he was making at the stakeout.
Diesmal geht es um die saudischen Luftschläge im Jemen. Matthew Lees Frage zeigt, er kennt jedes Detail, besitzt hervorragende Informationen und er lässt nicht locker, lässt die UNO-Funktionäre, die Diplomaten, die Minister, die vorne auf dem Podium sitzen, nicht mit Allgemeinplätzen davonkommen. Deswegen fürchten sie ihn. Lees Inner City Press ist offiziell ein Pressebüro, im Grunde jedoch ein Einmannunternehmen, bestehend aus dem 50-jährigen UNO-Korrespondenten, der seit Kofi Annans Zeiten als Generalsekretär aus dem Glaspalast am East River berichtet. Er pflegt aber Kontakte zu Informanten rund um die Welt, Diplomaten aus den Mitgliedsländern, meistens jedoch UNO-Angestellte an der Basis.
I've gotten to know a lot of the staff in the field who send me information, things that bother them. I think
diese Leute seien den Idealen der Vereinten Nationen weitaus mehr verpflichtet als die hohen Chargen, für die ein UNO-Posten oft nur eine Stufe auf der Karriereleiter darstelle. Kürzlich ärgerte der Wühler die Chefetage dermaßen, dass sie ihm kurzerhand die Dauerakkreditierung entzog und ihn aus dem Büro warf.
I used to have an office in the UN. For 10 years I was working out of an office, which I'm rarely there because I run around the building a lot, but it allowed me to go wherever I needed to go.
Lee nahm Laptop, Dossiers und setzte sich in einen kleinen Park direkt gegenüber dem UNO-Sitz und publizierte von dort aus unverdrossen weiter. 5, 6, 7 Artikel pro Tag, 40 Tweets, Kurzvideos. Es sind nicht ausgefeilte Texte. Lee springt, wie auch im Gespräch, von einem Thema zum nächsten. Doch informativ ist, was er schreibt. Seine Inner City Press ist unverzichtbar für alle, die mit der UNO zu tun haben. Da das Zehntausende sind, kann er auch Werbung verkaufen. Inzwischen darf Matthew Lee wieder rein ins UNO-Gelände mit provisorischer Pressekarte, ohne Büro. Zum Schreiben sitzt er in einem keine 2 Quadratmeter großen Kabuff oder eilt diktierend durch den UNO-Rosengarten.
And I'm Matthew Russell Lee and I report for innercitypress.com.
Die übrigen UNO-Korrespondenten finden Lee menschlich zwar in Ordnung, aber zugleich mühsam. Er stellt Fragen, die sie langweilen, weil sie ihnen viel zu detailliert sind, oft zu Problemen, die sie kaum interessieren. Manchmal scheinen sie mitzuleiden, wenn Lee mal wieder einen UNO-Kraten piesackt. Viele UNO-Korrespondenten finden die Weltorganisation grundsätzlich gut, unverzichtbar. Das tut auch Matthew Lee, doch er hält es, anders als die meisten, bei aller Grundsympathie für falsch, unkritisch zu berichten, etwa über die Korruption in der UNO. Zum Beispiel, wenn Ban Ki-moon seinem Schwiegersohn einen Spitzenposten zuhält, wie Lee aufdeckte.
The Secretary General appointed his own son-in-law to a top UN post in Kenya.
Seit Beginn der Ära Ban Ki-moon sei die UNO generell intransparent.
I don't understand the secrecy of the Secretariat because no one authorized them to keep secrets.
Dass ihm nationale Politiker nicht alles sagen, versteht er. Die seien allenfalls den Journalisten aus ihrem Land gegenüber rechenschaftspflichtig. Doch die UNO selber dürfe keine Geheimnisse haben. Sie hat sie aber, gerade unter dem nicht sonderlich kommunikativen Südkoreaner Ban Ki-moon und seiner Entourage. Lee hofft, es werde nun besser, unter dessen Nachfolger Antonio Guterres. In diesen Wochen werden die Weichen gestellt für Jahre. Spannend findet er das, langweilig werde es ihm bei der UNO ohnehin nie.
I haven't gotten bored at all. I'm increasingly fascinated by the diplomatic side of the beat.
Und anders als manche Berichterstatter wirkt er auch nicht frustriert, etwa über die Ohnmacht der Weltorganisation im Syrienkrieg. Da legen einfach große Mächte miteinander über Kreuz. Am besten geben die Vereinten Nationen zu, hier nichts ausrichten zu können. In vielen anderen Konflikten, in vielen anderen Ländern könne die UNO aber sehr wohl etwas erreichen. Dass sie das tut, korrekt, effizient, dafür will Lee einen kleinen Beitrag leisten. Und wird, wie immer vorne links sitzen und auch dem neuen Generalsekretär Guterres und dessen Equipe lästig fallen.
1:1, gleich im 1/4. Chris von Rohr, 1000-Sasser mit Kopftuch, wird heute 65 und sinniert gleich auch über die Welt von morgen. Im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Nina Gigax.
Die französischen Behörden haben damit begonnen, die rund 6.500 Flüchtlinge aus den Zelten und Hütten des Lagers in Calais zu bringen. Die Räumung verläuft laut Angaben von Hilfsorganisationen friedlich. Im Streit um das Freihandelsabkommen CETA zwischen der EU und Kanada bleibt die belgische Provinz Wallonien hart. Es könne heute kein Ja zu CETA geben, sagte der wallonische Parlamentspräsident. Die EU will dieses Ja von Wallonien aber bis am Abend. Die Konzentration des Treibhausgases Kohlendioxid in der Atmosphäre erreicht Rekordwerte. Grund dafür sei unter anderem das Klimaphänomen El Niño, sagen Experten. Pflanzen, Wälder und Ozeane könnten weniger CO2 aufnehmen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.